Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Das Jazzgespräch.
Na bitte, es läuft. Es lebt.
Na gut, dann mach mal Begrüßung.
Schönen Nachmittag, schönen Abend, schönen Vormittag. Lieber Stefan, grüß dich, ihr da draußen auch hallo zu unserem heutigen Jazzgespräch. Ich freue mich, obwohl ich heute ein wenig weitwund bin, weil ich mir gerade vorher...
Interessiert niemanden. Servus, Dieter.
...ein Cut am Hirn zugezogen habe. Ja.
Gut.
Stefan, also, was werden wir uns denn heute geben?
Ja, heute, also ich hoffe, du hältst die Sendung durch. Wir haben ja gerade über die Verletzung schon geredet. Es interessiert aber nur uns beide. Was hoffentlich andere interessiert, das ist unser heutiges Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einer Stilrichtung im Jazz. Die nennt sich Cool Jazz. Ja, bevor wir vielleicht anfangen, versuchen zu erklären, wieder mit Worten und ohne Musik, wodurch sich Cool Jazz auszeichnet. Vielleicht ein paar Worte zum gesellschaftlichen oder musikhistorischen Hintergrund. Was meinst du?
Puh. Unbedingt notwendig. Ist auch so, dass gerade der Cool Jazz auf etwas hinweist, was uns in der Jazzgeschichte eigentlich ständig präsent sein sollte. Jazz ist ja nicht nur eine Musikrichtung gewesen, sondern bis zu einem gewissen Grad hat es zumindest politische Entwicklungen in einer sehr, sehr intensiven Weise begleitet und war sogar Ausdruck dieser politischen Entwicklungen, speziell in Amerika, letztendlich dann eigentlich auch in Europa. Das jetzt wirklich auszuführen, würde den Rahmen sprengen. Faktum ist allerdings, dass der Cool Jazz sicher so etwas war wie eine künstlerische Gegenbewegung zum Bebop und zum Hardbop, der damals, glaube ich, schon dann aktuell war. Wobei sich eine sehr, sehr spannende Frage für mich stellt, die ich bis heute nicht wirklich schlüssig beantworten konnte. Ist der Cool Jazz eine echt politische Bewegung und ist es, wie es den Anschein haben könnte, wenn man sich die Musik, die Musiker anschaut, ist der Cool Jazz die Antwort der weißen Jazzer gewesen auf die eher schwarzen Jazzer, also ein bisschen auch die Westküste gegen die Ostküste, wird wahrscheinlich offen bleiben. Man soll es auch nicht übertreiben, aber da steckt ein bisschen was wahrscheinlich trotzdem dahinter. Das ist zumindest die Antwort der eher komponierenden, tendenziell eher weißen Musiker gewesen auf die sehr eruptive Musik, die eher an der Ostküste von den großartigen Ostküstenmusikern, die in dem Fall mehrheitlich schwarz waren, gegeben wurde.
Wenn der Cool Jazz weiß ist im Vergleich zum Bebop, der schwarz ist, ist dann das Album Birth of the Cool von einem Schwarzen, der vorher Bebop gespielt hat, der Beginn des Cool Jazz oder ist das dann nur eine Ausnahme? Und wenn das der Beginn ist, ist dann Out of the Cool von einem Weißen das Ende des Cool Jazz?
Das sind super spannende Fragen, die auch zeigen, dass man das Ganze natürlich nicht kategorisieren kann, weil gerade davon die angesprochene Miles Davis, wer sich jemals da reinhören wird in das, was wir da fabrizieren, wird mitkriegen, dass ich ein großer Miles Davis-Fan bin, du ja auch, Stefan, und ihn wirklich schwerst verehre, auch als Mensch, so verrückter war. Und tatsächlich ist der Miles Davis einer der Protagonisten des Cool Jazz gewesen. jedenfalls einer der Miterfinder, der sich dann übrigens, und der Gil Evans, der auch von dir angesprochen wurde, war ein bisschen sowas wie sein Ziehvater, die haben sich angeblich sehr, sehr gut verstanden. Also Schwarz und Weiß geht da super zusammen. Und der Miles Davis hat sich in seiner Biografie, in der von ihm selber adressierten Biografie, dann vom Cool Jazz und von seiner ersten Platte fast ein bisschen distanziert, weil er gemeint hat, das ist sozusagen quasi so ein bisschen eine Antwort auf die doofen Weißen gewesen, die irgendwo mit dem hotten Bebop nicht so viel anfangen konnten. Und quasi er hat mit der Platte dann, wenn schon da was Neues entsteht, dann übernimmt das gleich er und zeigt dabei sozusagen her, wie das Ganze funktionieren sollte. Ja, er kann es, er hat es gekonnt. Das ist eine ganz großartige Platte bis heute. Wobei ich glaube, sein Distanzieren vom Cool Jazz, das würde ich nicht ganz ernst nehmen, weil allein schon die Freundschaft mit dem Gil Evans zeigt, dass das alles nicht so einfach, und er hat diese Musik sehr ernst genommen, und viele seiner Orchesterplatten, die er dann später mit dem Gil Evans gemacht hat, sind eigentlich auch ganz im Geiste des Cool Jazz.
Gil Evans war ja, glaube ich, bei Birth of the Cool auch schon dabei als Arrangeur, oder?
Ja.
Ja. Genau. Du hast jetzt das Weiß, den weißen oder die weißen Musiker, die den Cool Jazz eher dominieren, angesprochen. Also ich bin mir, je weiter ich mich jetzt in das Thema reingearbeitet habe, überhaupt nicht mehr so sicher. Für mich war das früher auch so irgendwie ein bisschen das Klischee. Wenn man an Cool Jazz denkt, dann denkt man mir gleich an Gary Mulligan und an Dave Brubeck, die sind nämlich sehr, sehr weiß. Aber mir ist dann auch gleich wieder das Modern Jazz Quartett eingefallen. Das ist sehr, sehr schwarz. Wir haben im Vorfeld uns überlegt, wen wir dazu rechnen würden. Da ist der Name Ben Webster gefallen, schwarz. Lenny Tristano, weiß ich jetzt nicht.
Der ist weiß. Ganz weiß.
Shelley Mann, weiß ich auch nicht.
Auch weiß.
Auch weiß, ja. Gut, aber es ist im Grunde ist es eine Mischung, ja. Was, und Stan Getz und vor allem aber.
Art Blakey gehört auch dazu, gleich, wenn wir den
sehen. Ja, vor allem aber, jetzt ist er mal runtergefallen, der liebe Herointrompeter, der in Holland aus dem Fenster gestürzt ist.
Chet Baker.
Genau, auch weiß. Was wir aber sehr wohl ein bisschen haben, ist so dieses Aufkommen des West Coast Jazz im Cool Jazz. Ne? Wir haben ja vorher uns immer bewegt im Raum New York oder im Großraum New York, ja? Vor allem im Bebop, und jetzt kommt plötzlich Los Angeles ins Spiel. Wie denn das?
Eine super gute Frage. Weil ganz ehrlich, wenn man sich mit der Sache ein bisschen beschäftigt, dann hat man das Gefühl, dass das, wie so vieles im Leben, wahrscheinlich fast ein Zufall war. Es lässt sich ja auch nicht wirklich so stark trennen, sowohl in den Musikrichtungen als auch bei den Musikern, die ja Gott sei Dank miteinander gespielt haben und dann auch gewechselt haben zwischen West- und Ostküste. Das ist ja ein fließendes Amalgam. Und wenn du mich fragst, es war wahrscheinlich einfach so, dass da halt gerade ein paar Musiker heute vielleicht sogar per Zufall ein bisschen in dieser Gegend waren. Man könnte jetzt unterstellen, dass natürlich ja die dort lebenden Musiker halt von ihrer Umgebung beeinflusst waren, sozusagen quasi das High Life und das coole Leben in Los Angeles, das dann deren Musik geprägt hat. Ich glaube es nicht. Und es ist auch so, dass der West Coast Jazz, bis heute streiten sich da die Experten, ist das eine Unterrichtung des Cool Jazz oder eine Weiterentwicklung, oder gibt es da gar keine Unterschiede? Ich würde es jetzt mal nicht so eng sehen und würde sagen, dass der West Coast Jazz einfach part of Cool Jazz ist. Und dass jedenfalls die West Coast Jazz Musiker, die hast du schon genannt, allen voran eben der Jerry Mulligan, der Stan Getz, der Chet Baker, die auch, also gerade der Chet Baker und der Jerry Mulligan haben miteinander eine vielleicht sogar stilprägende Platte gemacht, das Jerry Mulligan Quartett Volume 1, das sehr stark den West Coast Jazz und auch den Cool Jazz eigentlich geprägt hat. Und dann der Stan Getz mit seiner Platte West Coast Jazz, die waren da stilprägend. Aber das Ganze sozusagen quasi jetzt irgendwo als eine Musikrichtung zu sehen, die quasi nur dort entstehen hätte können, kann sein, würde ich jetzt auch nicht zu ernst und zu eng sehen wollen.
Ich sehe einen kulturellen Zusammenhang zwischen Los Angeles, Musik und eventuell ist das auch mit einer Erklärung, weil was in Los Angeles, oder was ist das was ist, welche Kunstrichtung ist in Los Angeles groß geworden?
Wenn es eine Frage ist, dann muss ich sie dich beantworten lassen. Wenn ich
gut, der Film.
Ja, okay, hätte ich beantworten können. Ja. Gut,
ja. So, und wenn wir jetzt uns bewegen, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre im Film, ja, was zeichnet Hollywood in dieser Zeit aus? Das ist die, also unter anderem natürlich, das ist der Film Noir oder der Black Series, wie es, glaube ich, in Amerika genannt wurde, also die Schwarz-Weiß-Kriminalfilme der späten 40er und der frühen 50er Jahre, die sehr oft als Filmmusik Jazz hatten. Und wenn ich heute Cool Jazz höre, dann habe ich oft so das Gefühl, mich jetzt versetzt zu sehen in einen dieser Kriminalfilme mit den ausweglosen Helden und den einsamen Helden und den einsamen Bars oder die Männer und Frauen, die einsamen Männer und Frauen in den Bars. Das ist für mich ein bisschen sehr, also da gibt es für mich ein großer Konnex zwischen diesem Film und dieser Musik.
Ist nicht uncool, diese Idee zu verfolgen, finde ich, um da gleich einmal das Wort zu strapazieren. Während du das sagst, denke ich mir trotzdem, ergibt sich ein kleiner Widerspruch, weil irgendwo ergibt sich quasi in dieser Polarität, in dieser Bipolarität zwischen Cool Jazz und Bebop, hier an der Westküste der Cool Jazz, auf der anderen Seite eher tendenziell der Bebop und dann später schon die Free Jazz Bewegungen, die dann auch sehr stark von Chicago beeinflusst wurden und übrigens dann eben sehr intellektuell waren, nur halt eruptiv und emotionell intellektuell, würde ich fast sagen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen quasi der definitiv intellektuellere Cool Jazz, der ja sehr oft auch durchkomponiert war und wo es auch darum gegangen ist, sehr, sehr vielen Musikern, dem Lee Konitz, der hat das sogar perfektioniert und hat es auch gelernt von seinen Lehrmeistern. Einer davon ist wahrscheinlich dass der in Kenton gewesen, über den wir vielleicht auch noch zwei, drei Worte nachher verlieren sollten, ganz bewusst auch die Phrasen nicht so sehr emotionell zu spielen, sondern eher Ton für Ton sozusagen und eher das Melodiegerüst als die emotionale Basis des Musikstückes zu nehmen. Also alles sehr intellektuell und sehr kopfig. Und kopfig an der Westküste, Stefan, eben an der Westküste ist doch eher das Leisure Life. Und New York ist so richtig das Synonym für die Intellektualität von Amerika. Also auch da ist ein kleiner Widerspruch.
Könntest du auch als Klischee bezeichnen, was du jetzt gesagt hast?
Natürlich, ja. Ich meine, aber Klischees ist alles. Auch deine Erklärung über den Film, die mir gut gefällt, ist letztendlich auch natürlich ein Klischee. Wahrscheinlich ist es auch so, dass wir uns bei jeder Form der Erklärung sofort in einem, wenn wir ein bisschen hinterfragen, kommen wir drauf, wir befinden uns ganz rasch in einem Klischee. Am Ende des Tages, weißt du, wahrscheinlich ist Jazz einfacher Musik, die den Leuten, die sie gespielt haben, eben zu der Zeit, wo sie es gespielt haben, Spaß gemacht hat. Und sie haben sich wahrscheinlich relativ wenig gefragt, in welchem Kontext produzieren wir jetzt eigentlich gerade unsere Musik? Ist das jetzt dann Cool Jazz oder ist das jetzt dann Free Jazz?
Ich denke, also der Spaß kommt bei mir beim Cool Jazz nicht so wirklich rüber. Ja? Wenn du das jetzt vergleichst mit Bebop, dann hast du irgendwie das Gefühl, die haben jetzt Spaß dran, das zu spielen. Aber wenn das so ein typisches Cool Jazz-Stück ist, dann höre ich weniger Spaß, sondern mehr Trauer und oder vielleicht nicht Trauer, aber irgendwie dieses Gefühl der Melancholie.
Da bin ich ganz bei dir und darum sind meine Helden des Cool Jazz eigentlich neben dem Miles Davis, The Prince of Darkness, der hat in seinem Cool Jazz immer diese Melancholie und diese Traurigkeit implizit drinnen. Und das finde ich großartig, weil da hast du schon recht. Das zeichnet nämlich den Cool Jazz viel mehr als so manches andere aus. Und die anderen von mir sehr geschätzten, allen voran eigentlich der Lenny Tristano, den man eigentlich auch zu wenig kennt, der hat das auch. Das ist eine Musik, die fast ein bisschen, wenn man sie hört, also die, ich denke da an die erste Platte von Lenny Tristano, die auch genauso heißt, ich glaube, sie ist auf Atlantik erschienen, da ist er genauso wie der Miles Davis so, dass wenn man das dann hört, dass es, also bei Miles Davis hat es oft was Trauriges, so unterschwellig, und beim Lenny Tristano geht es fast noch weiter, der hat fast was Beängstigendes in seinen Läufen, aber höchst interessant. Und es wirkt auch wahnsinnig trocken und klinisch geradezu. Aber was jetzt nicht heißt, dass es fad klingt, sondern es ist fast erschreckend, dazu zu hören.
Ich kann da vollkommen nachvollziehen, was du sagst, weil ich eben jetzt auch erstmal bewusst gehört habe, Lenny Tristano, und zwar das Album The New Tristano. Ich weiß nicht, von welchem Jahr das ist. Das sind diese Klavierläufe, also vor allem wenn er im Trio spielt. Es gibt auch ein paar Nummern mit Blasinstrumenten, die mir weniger gefallen, aber die Trioaufnahmen auf der Platte sind genau das, was du erwähnt hast. Klingt aber super.
Also, ja, klingt gut, gell? Und das ist was ganz, ganz Eigenständiges. Und vielleicht sollte man an diesem Punkt noch einmal den Stan Kenton erwähnen. Für mich ist das Stan Kenton vielleicht sogar in Wirklichkeit mehr noch als der Miles Davis oder der Gil Evans, der Godfather vom Cool Jazz, obwohl der selber eigentlich nicht so sehr, der hat eigentlich nicht Cool Jazz gespielt. Eine der ganz großen Platten, Stan Kenton Plays Bob Gratinger, City of Glass. Ich habe sie dir schon mal ans Herz gelegt, Stefan. Ich weiß nicht, ob du damals drauf dann eingestiegen bist. Das ist eigentlich eine durchkomponierte Geschichte eben von Bob Gratinger. Und die hat dann schon was sehr, sehr Europäisches. Es ist sehr introvertierter Jazz, es ist orchestraler Jazz, Orchester-Jazz. Aber im Grunde genommen tragt er genau die Seele, die ich auch am Cool Jazz so spannend finde. Dass man sich eben irgendwo wegbewegt vom Schwerpunkt eruptiv und Improvisation hin zu einem Durchkomponieren. Und jetzt Gott sei Dank, leider kann man sich fürchten, dass hier quasi tote Musik gemacht wird, weil der Jazz, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Stefan, mir zwei jedenfalls, dass das Improvisationselement das Wichtigste am Jazz ist und dass es vom Jazz ja hineingetragen wurde in die moderne Popmusik. Und vielleicht ohne Jazz gäbe es auch dieses wichtige Improvisationselement nicht. Und jetzt geht da plötzlich eine Musikrichtung los, die sich von dem wegbewegt. Im Jazz, was soll denn das? Aber da siehst du diese coole Spannung, die daraus entsteht. Und beim Stan Kenton auf City of Glass, finde ich, kann man das am deutlichsten nachvollziehen. Weil selbstverständlich ist es in dieser Musik dann auch so, dass die Musiker ausbrechen aus den komponierten Gerüsten. Und der Miles Davis beschreibt es auch so treffend bei der Besprechung seiner Platte Birth of the Cool. Oder es wird beschrieben, ich glaube nicht von ihm, sondern von den Leuten, die dort eben seine Musik beschreiben, auch als Beleg dafür, was er de facto dann für ein großartiger Musiker war, der Miles Davis, und ich schließe mich dem an, obwohl ich jetzt die letzten Jazzgespräche immer wieder ein bisschen die Virtuosität von Miles Davis in Frage gestellt habe, und ich kann nur sagen, was kümmern mich meine blöden Reden von letzten Mal. Er war ein großer Virtuose, was sich allein schon an dem Punkt zeigt, dass man aus durchkomponierten Stücken dann reinfindet in der Improvisation und dann vor allem wieder zurückfindet in die durchkomponierte Stück, das ist schon hohe Kunst, und das macht vielleicht auch die Spannung des Cool Jazz ein Stück weit aus.
Jetzt sind wir aber sehr wieder bei Miles Davis hängen geblieben, der für mich tatsächlich nicht im Zentrum des Cool Jazz steht, auch wenn die eine Platte Birth of the Cool darauf hindeutet, dass es tatsächlich sowas wie ein Beginn war. Zum Stan Kenton muss ich gestehen, den kenne ich nur vom Namen her und verbinde den immer mit Big Bands. Aber ich werde mir dieses City of Glass jedenfalls anhören. Aber ich glaube, wir sollten mehr ein bisschen auf andere Musiker übergehen und vielleicht auch versuchen, so in ein, zwei Sätzen zu skizzieren, was Cool Jazz eigentlich ist oder wie es sich unterscheidet von Bebop. Ich habe für mich einfach eine relativ einfache Definition gefunden. Es ist für mich jedenfalls langsamer, es ist getragener, wir haben längere Melodiebögen. Und das Ganze ist eben tatsächlich, und ich glaube, das Cool passt ja ganz gut, das Ganze ist eben wesentlich kühler in der Stimmung, in der Atmosphäre, als es der Bebop war. Aber du kannst es gerne ergänzen oder mir widersprechen.
Ja, ich muss dir leider Gottes in dem, also ich bestätige, was du sagst auf der einen Seite und muss dir leider Gottes widersprechen, was aber die Sache, finde ich, sehr spannend macht, wenn es um das Thema langsamer geht, weil tendenziell wäre ich nicht ein großer Fan, insbesondere vom Shelly Man and His Man zum Beispiel, das war einer seiner wichtigsten Gruppen, wenn man das hört, da gibt es dann zwar langsame Stücke und da stimmt das, was du sagst, aber gerade bei den schnelleren Stücken, die sind mindestens so driven wie unser geliebter Bebop, aber auf eine andere Art und Weise. Für mich macht es wirklich der intellektuelle Zugang aus und durchaus auch der Approach, die Dinge stärker durchzukomponieren und wenn schon nicht durchzukomponieren, so zumindest ist offensichtlich vorher sehr, sehr klar zu strukturieren, wer was wie machen wird.
Vielleicht darf ich mich noch eine Spur korrigieren. Ja? Das stimmt schon, es gibt langsam, es gibt schnelle Sachen. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Tempo, ja, sondern es ist die Zahl der Noten eines Taktes, die deutlich weniger ist als im Bebop. Können wir uns vielleicht darauf einigen?
Können wir definitiv. Und es ist auch so, dass ich es so spannend finde, also gerade wenn man zum Beispiel Shelly Man mal hört und dann parallel dazu die großartigen Bebop-Platten, die in der Zeit entstanden sind, Art Blakey beispielsweise, der auch sozusagen so ein richtiges Fundament mit seiner Gruppe geschaffen hat, da stimmt das natürlich, was du sagst. Und gleichzeitig ist es aber so, dass eben dann im Cool Jazz ist einfach die, wenn ich zuhöre, konzentriere ich mich ein wenig mehr auf die Melodiebögen, auch bei den Improvisationen, weil die sozusagen eine eigene Geschichte erzählen über die Notenfolgen. Und im Bebop ist es tendenziell so, dass die Geschichte mehr, finde ich, über Rhythmus und Sounds, wenn du so willst, erzählt wird. Das ist vielleicht für mich der markanteste Unterschied zwischen diesen beiden ein bisschen konkurrierenden, spannend konkurrierenden Musikrichtungen.
Okay. Wen wollen wir denn als Musiker speziell erwähnen? Wir hatten ja schon ein paar aufgezählt. Also da vielleicht ich mal kurz beginnen. Ich habe jetzt für mich einen Musiker entdeckt. Diese Art von Musik ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich regelmäßig höre oder hören würde im Jazz, aber es hat mich irgendwie mitgenommen. Ich weiß nicht genau warum. Ja. Und der Musiker, von dem ich spreche, ist der Ben Webster. Und was mich so besonders eingenommen hat, war dieser Saxophon-Sound von ihm. Dieser extrem warme, melodiöse Sound, ja, der mich ja, irgendwo berührt hat.
Ja, ja. Ihr da draußen hört mich nicht, du siehst mich nicken, Stefan. Bin ganz bei dir. Ben Webster ist vielleicht der Musiker, der sein Saxophon mit einer Wärme und einem Timbre spielt, wo man sofort sagt, das ist typisch Ben Webster. Und wenn es ein anderer war, dann klingt er einfach wieder Ben Webster. Es ist wirklich, er hat auch ganz, ganz viele Platten gemacht, die so eine, also wenn ich jetzt sage, eine Art von Schmuse-Jazz beinhalten.
Dann tust du ihm Unrecht.
Dann ist es nicht despektierlich gemeint, sondern es ist genau die Art von Musik, wo ich sage, die kann man sich auch durchaus mit seiner Liebsten anhören und sie wird natürlich nicht gleich davonlaufen. Und die Musik ist eben nicht nur gut, sondern sie ist auch wirklich schön. In jeder Minute, die sie über die Rille läuft.
Ja, ein zweiter Musiker, den wir aber, oder den ich schon lange kenne und du sicher auch, ja, der mir dazu eingefallen ist, und auch die Musiker aus seinem Umfeld, ist natürlich der Dave Brubeck, der das weiße Quartett schlechthin war im Jazz. Und Musiker aus seiner Umgebung, Paul Desmond am Saxophon, ist ein in der zweiten Reihe immer gestandener Saxophonist gewesen, hat aber geniale Stücke komponiert.
Und auch zusammen. Ein paar tolle Platten, auf die ich später...
Ja, du kannst auch gleich drauf hingehen. Ich bin zufällig auch heute gestoßen auf ein Album, das ist eine Kooperation von Paul Desmond Quartett mit Gary Mulligan. Und das hat mir auch gut gefallen, weil das Tenor vom Paul Desmond und das Bariton-Saxophon, glaube ich, spielt der Gary Mulligan hier auch sehr, sehr gut
harmoniert. Die sagt mir gar nichts. Welche ist das? Wie heißt sie?
Warte mal, das ist, glaube ich, 1957er. Warte mal. The Gary Mulligan Paul Desmond Quartett aus dem Jahr 57.
Sehr schön.
So heißt sie. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Meine Liebste vom Paul Desmond ist die, wo er den Jim Hall sich in seine Gruppe reingeholt hat, Easy Living. Großartige Platte aus dem Jahr recorded in New York. Schau, in New York übrigens. 63, 64, 65 lese ich hier auf der Scheibe, die ich besitze. Großartige Platte. Auch eine vom Prinzip her, auch wenn sie Easy Living heißt, eine, die schöne, schnelle Stücke beinhaltet und diesen typischen Paul Desmond, der finde ich, auch das Dave Brubeck Quartett oder Quintett, ich weiß es gar nicht, in welchen Formationen der Dave Brubeck gespielt hat, maßgeblich bestimmt hat. Und natürlich vom Dave Brubeck, ich glaube mal, All Times High und vielleicht sogar auch einer der 20 Inselplatten, Time Out, die mir sehr gefreut und die man unbedingt gehört haben muss. Und unser einer muss sie, würde ich mal sagen, auch unbedingt als Vinyl besitzen.
Genau. Und es sollte irgendwo einmal versuchen, jemand den Rhythmus von Un Square Dance mitzuklatschen.
Ja.
Übrigens, das Paul Desmond-Album hat ein sehr cooles Cover. Eine Frau irgendwo am Boden auf Polstern und davor steht eine Flasche Wein und ein bisschen Obst. Ja. Sie ist noch angezogen. Kannst du vielleicht nur kurz erwähnen, weil du hast den Jim Hall genannt. Wer ist der Jim Hall?
Jim Hall ist einer von
den
wichtigsten, in diesem Fall weißen Jazzgitarristen, der eigentlich eher über seine genialen Bebop-Läufe dann auch in den späteren Jahren Berühmtheit erlangen werden wird.
Genau. Ja, wen würden wir unseren Hörern noch ans Herz legen wollen?
Naja, also den Shelly Manne habe ich erwähnt und da möchte ich vielleicht nur dazu sagen, drei ganz geniale Platten, also eigentlich zwei, wenn man so will. Shelly Manne and His Man at the Black Hawk, Live-Einspiele, und davon gibt es zwei. Oder sogar drei, genau. Aber die ersten zwei sind wirklich schwerst hörenswert. Und gerade auf der ersten, also ich habe sie nur als CD, keine Ahnung, wie die als Platte dann herausgekommen sind. Jedenfalls das ein ganz, ganz großartiges Stück, das auch ein wirklich cooler, langsamer Jazz ist, mit einem der Standards aus dem Cool Jazz, nämlich Summertime. Geht in dem Fall über fast 12 Minuten und ist eines meiner Lieblingsstücke auf dieser Platte und überhaupt eine meiner Lieblingsstücke aus dem Cool Jazz. Da gibt es noch die Shelly Manne and His Man, Complete Life at the Manhole, die auch schwer ans Herz legen würde, Stefan, und allen anderen da draußen natürlich auch.
Und welches Instrument spielt der Shelly Manne?
Der Shelly Manne ist glaube ich, ein Drumspieler. Genau, ja, der spielt Drums.
Mhm.
Und hat am Piano immer wieder, ich muss schauen, ob ich einen Blödsinn sage. Nein, genau. Am Piano hat er zum Beispiel auf den Blackhawk-Aufnahmen den Viktor Feldmann, der auch, der fällt schwer auf diesen Aufnahmen durch seine Kreativität. Und von Viktor Feldmann gibt es auch einige Einspielungen unter seinem eigenen Namen, die ganz, ganz großartig sind. Zum Beispiel The Return of Viktor Feldmann. Die habe ich auch. Und die Stefan, wenn du die mal irgendwo siehst, dann greife zu. Es gibt zwei, drei Platten, die der Feldmann gemacht hat in der Zeit unter eigenen Namen, die mindestens genauso großartig sind wie alles andere, was in dieser Zeit von den ganz Großen gemacht wurde.
Ja, ist mir vom Namen her auch schon untergekommen, aber ich könnte nicht jetzt behaupten, dass ich den jetzt bewusst gehört hätte irgendwo. Muss man nachholen. Gut. Ja, ich habe jetzt da am Tapet vielleicht noch den Chet Baker. Denn der Name ist mir kurz gefallen vorher. Der ist mir nicht eingefallen am Anfang. mit dem Chet Baker verbindet mir ein bisschen sowas wie eine Hassliebe. Ja, einerseits ist es natürlich ein großartiger Trompeter gewesen. Andererseits fühle ich mich immer ein bisschen unwohl bei der Musik.
Warum denn dieses?
Ich weiß es nicht. Ja. Es liegt möglicherweise an dieser extremen Melancholie, die er ausstrahlt. Und möglicherweise hat mir immer gestört, dass er die Trompete abgesetzt hat und zum Singen angefangen.
Ja, seine Singereien, die muss man erst einmal aushalten. Es geht mir auch so damit, aber ich sage mal so, ich nehme sie fast in Kauf, weil er ist schon ein ganz großartiger Musiker und er hat so eine melancholische Stimme, die passt auch ganz gut, finde ich, zum Cool Jazz dazu. Er ist vor allem auch irgendwo ein Gesamtkunstwerk. Aus seiner ersten Zeit viele es mir schwer, jetzt zu sagen, gibt es da eine Inselplatte für mich. Natürlich gibt es da die West Coast Jazz, schon erwähnte. Dann gibt es eine Live in Paris, glaube ich, aus dieser Zeit, die großartig ist. Dann gibt es Chet Baker Sings. Da muss man aufpassen, da gibt es, glaube ich, zwei. Und diese eine, die ist auch sehr, sehr gut, so Anfang, Mitte der 50er Jahre. Aber es ist nicht so, dass da irgendwo Platten dabei waren, wo man sagt, puh, die musst du unbedingt mit auf die Insel nehmen. Dafür ist er sein ganzes Leben lang, trotz seiner schweren Heroinsucht, die ihn zum Schluss dann auch gekillt hat, auch wenn er es dann, wenn er nachgeholfen hat, glaube ich, mit seinem Balkonsturz da, der war immer ein spannender Musiker, wenn er nicht gerade komplett zugerauscht war durch seine Drogen und hat auch im höheren Alter, also höheres Alter für seine Verhältnisse, ich glaube, der hat mit Mitte 50 dann, glaube ich, schon gestorben oder vielmehr hat er sich weggeräumt, hat er trotzdem einfach wirklich
genau. Er hat sich weggeräumt, das muss ich mal aufschreiben, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, okay, ja. Nein, er hat bis zum Schluss eigentlich wunderschöne melancholische Melodieläufe auf der Trompete gezaubert und ist irgendwie, finde ich, damit dem Miles Davis am ähnlichsten gewesen. Die haben die Melancholie und Traurigkeit auf der Trompete haben genau zwei Musiker auf diesem Niveau zusammengebracht. Das eine ist der Miles Davis und das andere ist der Chet Baker. Und ich finde es besonders sympathisch, dass das sozusagen quasi, sie waren in vielerlei Hinsicht ansonsten sehr gegensätzlich. Also die Hautfarbe fällt mir als letztes ein, aber auch dieser Faktum, der eine weiß, der andere schwarz. Von ihrer Persönlichkeit, der Chet Baker dürfte ein sehr zurückhaltender, verrückter gewesen sein. Da hat er wieder viel gleich mit dem Miles Davis. Der Miles Davis ist ein eruptiver, teilweise sehr aggressiver Mensch. Und wenn die ihre Trompete angesetzt haben, haben sie Zeit ihres Lebens eigentlich, muss man sagen, in beiden Fällen, wahnsinnig viel Melancholie hineingelegt. Okay, der Miles Davis hat auch viel Schnelles gespielt, großartig. Chet Baker war eigentlich nie wirklich so super schnell, bis auf die Anfangsjahre. Aber ja, dieses Coole und Dezente, das hat die beiden vereint. Die sollten aber fortschreiten, Stefan, weil ich habe mindestens noch zwei Musiker, wo ich sage, die
gerne,
nicht
gerne über
den Tisch fallen.
Gerne, dann schieß oder mach mal weiter.
Ja. Na, dann mache ich mal sozusagen mit einem von den beiden weiter. Das geht insofern schneller, als es da zwei Platten gibt, die unverzichtbar sind. Es ist der Stan Getz.
Der wäre bei mir jetzt auch am Tapet gewesen, ja, also weil er mit dem Chet Baker auch Aufnahmen gemacht hat.
Und damit etwas, was vor allem dir gehören wird, mit dem Robim, aber die Platten, die er sozusagen am Anfang seiner Karriere gemacht hat, die mir ganz wichtig sind, sind einerseits die Focus, und andererseits die Life at the Shrine. Ganz, ganz großartiger Cool Jazz, sehr, sehr intellektuell, speziell die Focus, die Life at the Shrine ist natürlich ein Live-Platten, aber gerade die Focus ist so wie die Motion vom Lee Konitz, jetzt haben wir sie wenigstens genannt, sollte man später vielleicht noch mehr darüber sagen, die sind sich nicht ganz unähnlich, weil sie auch sehr durchkomponierte Kopfmusik sind, auf einem ganz, ganz hohen Niveau, liebe ich sehr, aber später hat er dann ja Sachen gemacht, die den Cool Jazz fast schon verlassen oder weiterentwickelt haben.
Und ich würde sogar sagen, Focus war jetzt der Abschluss einer Phase vom Stan Getz. Ja? Weil in den 50er Jahren hat er genau das gemacht, wo wir heute reden, oder mehr oder weniger. Focus ist 1962, glaube ich, erschienen und dann war aber schon die Hinwendung zum Brasilianischen. Ja, das, ja. Also da würde man heute nicht reden, ja.
Wobei auch das ganz, ganz viel von der Stilistik und von der Selbstverständlichkeit des Cool Jazz in sich tragt, Stefan.
Ja, aber es ist eine Kombination, würde ich mal sagen. Ja. Und da sehe ich als Hauptströmung schon die brasilianische Musik und nicht unbedingt den Cool Jazz. Oder ja, als Dominante.
Da sagen wir so, wir werden deswegen nicht streitert werden.
Nein, muss man nicht. den Stan Getz hätte ich auch erwähnt. Du hast aber gesagt, du hast zwei.
Ja, also der zweite ist, eigentlich habe ich drei, aber der dritte, den Lee Konitz, werden wir vielleicht gesondert danach noch ein bisschen besprechen, weil ich weiß, dass du auch, ein großer Freund vom Lee Konitz bist. Aber den du wahrscheinlich weniger kennst, das ist eben mein zweiter jetzt, das ist der Art Pepper. Und Art Pepper ist mir allein schon deswegen ans Herz gewachsen, weil die Menge von Platten, die der der hat auch Zeit seines Lebens, der hat ähnlich wie der Stan Getz auch, glaube ich, extreme Drogenprobleme gehabt und ist im Alter auch sehr abgestunken und hat dann nur mehr ganz, ganz große Highlights gehabt, die waren aber deutlich seltener. Und seine große Zeit, wo er auf höchstem Niveau gespielt hat, ist eben so Anfang bis Ende der 50er Jahre gewesen. Und da habe ich jetzt ein Bündel von Platten in der Hand, wo ich nie sagen könnte, auf welche ich verzichten wollen würde. Ich radel es geschwind runter. Art Pepper mit The Rhythm Section, wo er mit den Red Garland, Paul Chambers und Philly Joe Jones, man hört schon raus, mit der Miles Davis Rhythm Section spielt. Dann gibt es die Smack Up vom Art Pepper Quintett aus dem Jahre 1962. Dann gibt es Art Pepper Getting Together with an All-Star Rhythm Section. Da ist der Wynton Kelly dabei, der Paul Chambers, der Jimmy Cobb und der Conte Candoli, wer immer das auch ist, ich kenne ihn nicht. Da gibt es Art Pepper Plus 11, Art Pepper The Way It Was und noch Modern Art und dann, die habe ich dann schon nicht mehr, die anderen, aber es gibt mindestens noch drei, vier andere aus dieser Zeit, die ganz großartig waren. Alles etwas, was im Penguin Guide mit 4 Sternen oder mit mindestens 3,5 Sternen bewertet wurde, zu Recht. Also der hat sich, innerhalb von wenigen Jahren hat sich der bereits ein Oeuvre geschaffen. Das hätte dann schon gereicht für den Rest seines Lebens, wenn du mich fragst.
Was zeichnet denn den Herrn aus, dass du ihn so in den Himmel lobst?
Naja, er hat sich irgendwo, er ist erstens einmal irrsinnig kreativ in seiner Art, wie er das Altsaxophon spielt. Und er hat es offensichtlich geschafft, in seinen Sessions, die dann eben auf Platte gepresst wurden, immer Leute um sich zu versammeln. Natürlich alles Namen, wie auch schon jetzt gerade erwähnt, aber die offensichtlich mit ihm gemeinsam ganz, ganz rasch in einen super Mut hineingefunden haben und es dann eben geschafft haben, ganz Hochwertiges auf jede einzelne Platte zu pressen, wo keine Nummer wirklich abstinkt.
Gut. Nehmen wir zur Kenntnis, werden uns in das Werk des Art Pepper reinhören, wenn wir dafür Zeit finden. Das ist immer das größte Problem.
Ja.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss und nehmen uns den Lee Konitz vor, dessen zentrales Werk Motion ist. Ja.
Aus, sagen wir mal, aus, Jahr, dieser Zeit, aus dieser Zeit.
Aus dieser Zeit, ja, aus dem Jahr, ich weiß es nicht, 57, 61, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht, ich hab's nicht vor mir. Was hast du vor dir?
Nein, ich habe, das ist einer der wenigen, die ich nicht rausgezogen habe. Aber während du ein bisschen was erzählst, werde ich es mal googeln und dann hinein.
Ja, was soll ich erzählen? Lee Konitz ist auch ein Weißer, schaut aus wie der Mathematiklehrer von nebenan. Ja. Hat viele Jahrzehnte lang aufgenommen, ja, so wie ich das da überblicken kann. Ich glaube, bis zuletzt, ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht.
Ah, gute Frage. Ja, mhm.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur zwei Alben von ihm zu Hause. Das eine ist das schon erwähnte Motion, das andere ist Inside Hi-Fi.
Ja.
Ich glaube, das Album ist kurz vorher erschienen. Ich muss jetzt einmal kurz da ins Regal greifen, sonst reden wir hier über Dinge,
die wir nicht fühlen.
Die wir nicht fühlen. Nicht
begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also Inside Hi-Fi ist 1957 erschienen. Ich kann es ja mal sagen, mit welchen Musikern doch. Mit Musikern, die ich nicht kenne. Also überhaupt nicht kenne. Und deswegen erwähne ich sie jetzt auch nicht. Beim Motion war es schon ein bisschen anders. Da haben wir zumindest einen Schlagzeuger drauf, den wir kennen, einen gewissen Elvin Jones.
Genau.
Und das Interessante bei der Motion ist ja, dass es eine Trio-Aufnahme ist. Ja, ja. Wir haben einen Bassisten, einen gewissen Sonny Dallas, den ich nicht kenne, Elvin Jones am Schlagzeug und eben den erwähnten Lee Konitz. Was sagst denn du zu dem Album?
Naja, also es ist übrigens aus dem Jahr 1961, wie ich ihn
zugegeben habe.
Und also du lagst schon richtig. Und was an dieser Platte so großartig ist, finde ich, und so begeisternd, ist, du hast es schon erwähnt, es ist eine Trio-Aufnahme. Das bedeutet, dass natürlich alle miteinander, aber allen voran der Lee Konitz, der ja quasi das Melodieinstrument dort geführt hat, ganz, ganz viel Raum hatte für seine Improvisationen. Und da fällt mir sofort der Sonny Rollins ein, der ja der Vater von dieser Trio-Idee ein bisschen ist.
Ja, und stimmt.
Wenn man da parallel hört, was der Sonny Rollins in der Zeit gemacht hat, allerdings in seinem Fall auf dem Tenorsaxophon und dann der Lee Konitz, ich glaube, der spielt da auch Altsaxophon auf der Platten. Da gibt es da gewisse Parallelen, nämlich insbesondere die, Mona, dass diese beiden Großmeister einfach wirklich ihre Räume nutzen. Und wie der Lee Konitz das allerdings macht auf der Motion, das ist für mich so eigenständig, weil er so, ja, er ist tatsächlich, es ist eine, wie schon gesagt, sehr intellektuelle, fast manchmal ein bisschen kühle Musik, die er da spielt.
Und, ja, wir sind ja nicht umsonst beim Cool Jazz heute.
Nicht umsonst beim Cool Jazz, ja. Und da, aber da kommt sofort irgendwie für mich dieses die Welt des Modal Jazz hinein. Weil Modal Jazz ist eigentlich auch sehr verwandt mit dem Cool Jazz. Wenn man sich diesen Punkt hernimmt, Modal Jazz ist ja auch der Melodielinie entbunden und ein sehr trockener Jazz, möchte ich fast sagen. Und das ist das, was wir bei der Motion auch in Erinnerung ist. Dass es auf eine gewisse Art und Weise trocken ist und so richtig eine Musik zum Zuhören, wo du dich hinsetzen musst und sagst, bist du gelähmt? Wo geht der in seinen Läufen hin? Sehr, sehr spannend für mich.
Zwei Sachen, also du hast gesagt, ich glaube Altsaxophon, du hattest recht, das war es, Altsaxophon. Und zweitens, wenn wir spekuliert haben, lebt er noch oder nicht, er ist 1927 geboren, aber letztes Jahr gestorben.
Oi.
Mit 93.
Da. Schön, dass er so alt wurde, schaut, dass
ja. Er ist, ja. Genau. Das mich zu zwei weiteren Toten bringt, die wir vielleicht noch kurz mit einer Schweigeminute ehren müssten.
Oh je, du wühlst in Wunden.
Naja, der eine, den hätten wir das letzte Mal schon würdigen können, haben es vergessen, das ist der Mr. Charlie Watts, der ja zum Jazz auch eine Beziehung hatte, eine sehr enge. Ja, er hat, wenn man seinen Aussagen glaubt, dann hat er eigentlich lieber Jazz gespielt als Rock'n'Roll, aber mit Rock'n'Roll hat er halt viel mehr Geld verdient. Und der andere, da hast du jetzt schmerzlich erfahren müssen, dass der auch gerade gestorben ist. Und wir haben auch schon eine Sendung über ihn gemacht. unser Pat Martino.
Ja. Ja. Pat Martino mit 77 Jahren, für mich viel zu früh gestorben. Tut weh, ist aber nicht ganz unerwartet gewesen, weil er schon die letzten 3 Jahre sehr krank war, schwere Lungenkrankheit und sich auch schon aus dem Musikbusiness zurückgezogen hat. Mir fällt nur ein, ich weiß noch ganz genau, Stefan, ich glaube, ich habe dich damals sogar dazu überreden wollen, habe es dann selber aber nicht gemacht. Der ist ja in Wien im Porgy und Bess noch einmal aufgetreten, ziemlich zu Ende seiner Karriere, und das wird so an die 3 Jahre eben her sein, also knapp bevor er dann sich zurückgezogen hat. Und ich habe die Chance nicht genutzt. Ich habe ihn oft gesehen in Porgy, aber das versäumt, was mir natürlich jetzt doppelt leid tut.
Ja, wenn der Wenn nicht wäre.
Ja, mei.
Na gut, beenden wir es für heute. Oder ja. Musst du noch irgendwas Dringendes loswerden?
Na, zwei Dinge. Das ja. Eine ist noch ein Nachfassen zum Lee Konitz. Wenn man aus dieser Zeit ein zweites Album, wenn man sich an der Motion sozusagen quasi, wenn man da Blut geleckt hat, dann würde ich noch sehr empfehlen die Platte Lee Konitz with Wayne Marsh, die auch ganz großartig ist und ebenso, wenn ich mich nicht ganz irre, die ist sogar noch früher entstanden, im Jahr 1955. Auch mit ein paar absoluten Cool-Jazz-Highlights, also auch schwer zu empfehlen. Ich glaube, Stefan, du hast sie irgendwo auch in deinem Regal stehen oder dir zumindest mal ausgepackt und sie aufgenommen. Also die muss man.
Na, kommt mir nicht bekannt vor.
Dann digge sie rasch, die ist wirklich wichtig. Und das Zweite, was ich sozusagen noch anfügen würde, ist, beenden wir doch unsere heutige Sitzung mit einer Schweigeminute, die wir dann gleich in Off the Records ausklingen lassen können.
Das ist eine gute Idee. Ich muss aber noch vorher loswerden, dass wir auf Spotify zu finden sind und dort gibt es auch Playlists zu den einzelnen Folgen, zumindest einmal bis zur Folge 11 oder so zurück. Es gibt uns auf Apple Podcast und es gibt uns im Internet direkt auf der Seite letscast.fm, wo ihr auch Feedback hinterlassen könnt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder und leiten hier somit die Schweigeminute ein.
We remember Pat Martino.
Und Charlie Watts.
Von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.